Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte realpolitische Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, auch in kriegerischen Zeiten an diesem Montag, dem 23. Juni 2025, bis vor kurzem noch in St. Petersburg, jetzt wieder zurück in der Schweiz. Doch heute geht es bereits weiter um die halbe Welt. Ich habe dann quasi eine inoffizielle kleine Weltumrundung gemacht, denn ich werde mich in den kommenden Tagen in Los Angeles aufhalten für Interviews, aber auch etwas Pulsnahme auf der anderen Seite des geopolitischen Spektrums. Los Angeles, Kalifornien, vor kurzem ja noch Austragungsort heftigster Auseinandersetzungen. Der deutsche Schriftsteller Kehlmann hat von US-Präsident Trump als Faschisten gesprochen. Interessant übrigens, dass das oberste Gericht des Staates Kalifornien die Klagen zurückgewiesen hat, beziehungsweise ein erstinstanzliches Urteil aufgehoben hat, wonach Trump widerrechtlich die Nationalgarde und auch Soldaten eingesetzt habe, um die Aufstände gegen Bundesbehörden zurückzudrängen. Das ist ihm ja ganz massiv ausgelegt worden als diktatorische Machtergreifung gewissermaßen. Aber das oberste Gericht im Staat Kalifornien hat das nun zertrümmert. Einstimmig, einhellig, die beiden von Trump ernannten Richter, aber auch eine von Joe Biden ernannte Richterin hat gesagt, nein, das war rechtmäßig, was der amerikanische Präsident getan habe, denn die Bundesbeamten, die sich für die Umsetzung der Migrationsregeln, der Migrationsauflagen, der Migrationsgesetze, die sich dafür eingesetzt hätten, die seien eben bedroht gewesen. Und da tatsächlich die örtlichen Polizeibehörden da die Ordnung nicht hätten sicherstellen können, sei die Maßnahme der US-Regierung Trump rechtens gewesen. Ist interessant, habe ich jetzt in den deutschen Zeitungen so nicht wahnsinnig auffällig heute Morgen sehen können. Also in dieser Woche bringe ich Ihnen Eindrücke aus den Vereinigten Staaten. Letzte Woche waren wir in Russland, in St. Petersburg unterwegs. Meine Filme, auch meine historischen Meilensteine, die ich da besichtigt und besucht habe, die sind jetzt aufgeschaltet auf unserer Webpage. Sie können das sehen, auch auf dem YouTube-Kanal. Immer wieder das Bemühen, für mich jetzt zumindest, da Verständnis zu schaffen, die Brücken zu bauen und ein vielleicht weniger von Feindbildern geprägtes Weltverständnis nach vorne zu bringen. Und bin sehr, sehr gespannt, was jetzt auch in den Vereinigten Staaten von Amerika auf mich zukommt. Make Switzerland neutral again. Das ist die neue Weltwoche-Kappe, die Sie käuflich erwerben können. Make Switzerland neutral again. Die Schweiz ist ja nur noch teilweise neutral. Leider ein außenpolitischer Fehler unserer Regierung. Ja, es machen viele derzeit außenpolitische Fehler, auch die Schweiz. Und ich meine, wir sollten uns diese außenpolitischen Fehler gegenseitig nicht immer wieder zum Vorwurf machen, sondern wir können uns ja auch helfen, diese außenpolitischen Fehler zu korrigieren. Und diese Kappe hier, diese Manifestation des schweizerischen Neutralitätswillens ist natürlich auch ein Versuch hier, diese sehr wichtige Institution und das entscheidende Sicherheitsinstrument der Schweiz zurückzubringen. Aber ich sage ganz ausdrücklich eben auch, die Neutralität ist ein Angebot der Schweiz an die Großmächte, an die Welt, an die mit den ganz großen Sackmessern, um eben in kriegerischen Zeiten in einem Land, das eben dauerhaft, immerwährend bewaffnet, das heißt eigenverantwortlich und umfassend neutral ist. Und umfassend ist ein ganz entscheidender Punkt, meine Damen und Herren, denn umfassend heißt nicht nur militärisch neutral in Konflikten Dritter, sondern auch alle anderen nicht militärischen Maßnahmen dürfen nicht ergriffen werden. Und Kriege werden heute immer unehrlicher geführt. Man könnte sagen, das Militärische ist die ehrliche Kriegsführung, in Anführungszeichen, also die offene, die transparente. Aber viele Regierungen neigen heute dazu, die unehrliche, die intransparente Kriegführung anzuwenden. Und so nenne ich den Wirtschaftskrieg, die Hungerwaffe der Sanktionen, Länder, Staaten auszuhungern. Das ist grauenhaft. Und wir haben in St. Petersburg über die Blockade der Stadt gesprochen, in den 40er Jahren, als die Wehrmacht Russland überfallen hatte. Und das ist eine der fürchterlichsten, also genozidalen Kriegsführungen gewesen in diesem an Fürchterlichkeiten, an Grausamkeiten so überreichen Krieg. Also die Hungerwaffe, die Sanktionswaffe, der Wirtschaftskrieg, der wird massiv unterschätzt und wird von unseren Medien gar nicht als Krieg richtig wahrgenommen. Und eben auch in der Schweiz nicht. Aber wenn man sich vertieft in dieses Neutralitätsverständnis, und das ist das wichtigste praktische Sicherheits- und Überlebensinstrument der Schweiz geschichtlich bewährt, dann ist eben auch der Sanktionskrieg, der Wirtschaftskrieg ist ein ganz entscheidendes Element gewesen in der schweizerischen Neutralität, dass man da eben nicht mitmacht. Und diese Kappe, wenn Sie sich in die Debatte einbringen wollen, mit der schönen, jetzt auch in Sommerszeiten natürlich schattenspendenden Neutralitätskappe, dann können Sie die kaufen, die können Sie bestellen. Es gibt allerdings nur 1291 Exemplare, streng limitiert. 1291, das ist das Gründungsdatum der Schweiz, der Bundesbrief von 1291, in dem die Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden sich ewigen Beistand geschworen haben gegen die Arglist der Zeit, und die Zeit ist da heute besonders arglistig. Make Switzerland neutral again, Schweizer Kreuz darf nicht fehlen und die Weltwoche hier als Absender. www.weltwoche.ch/neutral. London wurde von dem US-Angriff auf Iran informiert, die EU ruft zu Verhandlungen auf, so reagiert die Welt auf das Eingreifen der USA. Ja, die Amerikaner haben mit bunkerbrechenden Waffen, sie haben das gelesen, sie haben das gehört, man konnte dem nicht ausweichen, die Amerikaner haben mit bunkerbrechenden Waffen diese unterirdischen Nuklearanlagen des Iran angegriffen. Die sind natürlich deshalb unterirdisch, weil dort an einer Atombombe gebastelt wurde. Also wenn man das nicht für, sage ich jetzt mal, militärische Zwecke einsetzen möchte, ja, warum wird das dann in Hochsicherheitstrakten unterirdisch gemacht? Klar, weil man vorgeben kann, das sei aus Sicherheitsgründen der Fall, aber dass das iranische Regime, das Mullah-Regime, versucht hat, in den Besitz der Atombombe zu kommen, das ist ein offenes Geheimnis. Und das ist ja versucht worden, diplomatisch zu verhindern. Das ist nicht gelungen. Und jetzt haben die Israeli gesagt und mit ihnen auch die Amerikaner bis hierher und nicht weiter. Und ich habe darüber etwas ausführlicher als geplant in der schweizerischen Ausgabe gesprochen. Und ich habe dort zwei Dinge gesagt. Erstens, wir Schweizer, und man könnte da die EU-Staaten, auch die heutigen Politiker einbeziehen, wir haben keine Ahnung, was es bedeutet, in dieser Kampfzone der Geopolitik sich zu bewegen. Wir haben auch keine Begriffe davon, was es heißt, Länder zu führen, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika oder Russland, oder wie es ist, in Israel sozusagen als belagerter Garnisonsstaat all diesen Bedrohungen ausgesetzt zu sein. Und deshalb plädiere ich für größtmögliche außenpolitische Demut, und vor allem hören wir auf mit diesem Moralismus, mit diesem Schiedsrichtergehabe, als ob da die Welt darauf gewartet hätte, was die EU und was die Schweiz zu sagen hätten, wer jetzt da ein legitimer Krieger ist, ein illegitimer Krieger. Wir sollten uns darauf konzentrieren, auch im intellektuellen Verständnis, unsere Antennen auf Frieden zu fixieren, auf Frieden zu kodieren, auf Diplomatie und auf Verständnis. Also nicht Moralismus, sondern was wir hier auch journalistisch leisten können, ist eine Analyse der jeweiligen Interessenslage und nicht primär deren Bewertung, wer ist da im Recht, wer ist im Unrecht, sondern einfach einmal möglichst, hoffentlich möglichst präzis zu beschreiben, was sind da die Interessen. Und die Interessenlage im Nahen Osten aus meiner Sicht stellt sich einfach so dar. Natürlich, der Iran ist ein Staat mit 90 Millionen Einwohnern. Sie haben eine Theokratie, ein Mullah-Regime, das natürlich auch das Bestreben antreibt, diese islamische Botschaft möglichst weit und auch jetzt im geopolitischen Einflussbereich nach vorne zu bringen. Israel ist der Erzfeind, ist der Todfeind der Mullahs, des Staates Iran, und der Todfeind Israel hat eine Atomwaffe, also ist es nicht an den Haaren herbeigezogen anzunehmen, und es gibt ja auch viele Beweise, Indizien und so weiter, geheimdienstliche Ermittlungen, die ich hier nicht kommentieren kann, weil mir dieses Wissen schlichtweg fehlt, aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht komplett exzentrisch sozusagen aus den Fingern gesaugt wurde. Nein, die Mullahs haben natürlich auch ein Interesse, in den Besitz nuklearer Waffen zu kommen, weil ihr Rivale Israel diese Waffen auch hat. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dann aus Sicht Israels ist eine iranische Atombombe eine existenzielle Bedrohung, denn die Mullahs haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie mit dieser Waffe, dass sie Israel letztlich von der Landkarte wischen wollen. Und die USA haben da gewissermaßen, wenn auch nicht so direkt exponiert, auch ein ähnlich gelagertes Interesse, denn seit 1979, seit der Machtübernahme der Mullahs in Teheran, sind die USA der große Satan, eben der ganz große Feind, weil eben auch Unterstützer Israels. Die sind da also direkt beteiligt, die haben da ein Eisen im Feuer, und Israel und die Vereinigten Staaten von Amerika sind jetzt zum Schluss gekommen, dass die Gelegenheit günstig wäre, in Anführungszeichen, ist keine Rechtfertigung, ist einfach eine Beschreibung, günstig wäre hier diese aus ihrer Sicht Bedrohungslage auszuschalten. Inwiefern der Iran auch eine Bedrohung für die Schweiz darstellt oder jetzt für die Bundesrepublik Deutschland, ja, je nachdem, wenn man natürlich sagt, wir sind gleichsam immer verbündet mit Israel, dann ist man quasi auch durch den Iran in dieser Konfliktzone bedroht und hat entsprechend auch außenpolitisch zu handeln. Aber jedes Land hat da aus seiner Sicht zu beurteilen, haben wir da ein Eisen im Feuer, ja oder nein, oder sind wir da nicht direkt beteiligt. Aber das Entscheidende ist die nationalen Interessen, die nationalen Absichten und Motive da einigermaßen zu analysieren. Und das ist eine Grauzone, meine Damen und Herren, das ist eben nie so einfach schwarz und weiß. Man muss sich auf diese Grauzone einlassen. Und vor allem muss man aufpassen, dass man nicht sich heillos verstrickt in Widersprüchen und in einer Diplomatie des galoppierenden Wahnsinns. Und das ist etwas, was ich jetzt beobachte in der Europäischen Union. Denn wenn die Amerikaner und die Israelis sagen, bis hierher und nicht weiter, wir fühlen uns bedroht durch diese nuklearen Bestrebungen des Irans und dann eben militärisch angreifen, ja, dann wird das unterstützt von der Europäischen Union. Dann sagt sogar eine Kaya Kallas, die Außenbeauftragte, doch, das ist ganz wichtig und man müsse jetzt dann möglichst bald die Diplomatie walten lassen. Aber wenn Russland sagt, bis hierher und nicht weiter, dann ist das natürlich etwas ganz anderes und die EU wie ein Hühnerhaufen. Und die Deutschen inbegriffen, jetzt die Außenpolitiker, die vertreten dann eine ganz andere Position. Und da fehlt einfach die nüchterne realpolitische Analyse auf der Grundlage der nationalen Interessen. Natürlich kann man Israel und Russland, Israel, Amerika und Russland nicht gleichsetzen. Da spielen andere Motive hinein. Aber am ganz wesentlichen, entscheidenden Punkt sind alle diese Mächte aus ihrer Sicht zur Einschätzung gekommen. Unsere nationalen Interessen sind bedroht. Die Israeli und die Amerikaner sagen, durch eine mögliche iranische Atombombe, deshalb machen wir einen Präventivschlag, um das zu verhindern. Gleichzeitig sagt man aber auch von Seiten der USA, Diplomatie kann weitergehen, und die Russen sind in einer ganz anderen Geländekammer zu einem ähnlichen Befund gekommen. Sie haben gesagt, nein, bis hierher und nicht weiter. Wir können das nicht zulassen, dass die Ukraine, die über Jahrhunderte Teile davon russisches Staatsgebiet waren und übrigens auch Teil der Sowjetunion, und der Russland ist ja Rechtsnachfolger der Sowjetunion geworden. Sie sagen, wir akzeptieren die staatliche Unabhängigkeit auf der Grundlage der damaligen Souveränitätserklärung von 1991, blockfrei, nuklear nicht bewaffnet, mit dem Bestreben, mit der Neutralitätsabsicht. Das ist damals von der ukrainischen Rada, vom Parlament zu verabschiedet worden. Das sind keine völkerrechtlich bindenden Grundsätze. Da sind wir eben wieder in der Grauzone. Aber eben, wenn jetzt diese Ukraine explizit nicht mehr neutral ist, wenn sie sogar zum Standort von NATO-Atombombenstützpunkten werden könnte, ist ja logisch, das ist eine Bedrohung für Russland. Aber eben, wenn Russland gegen eine Bedrohung vorgeht, dann ist das natürlich ganz etwas anders. Anders, als wenn es die Amerikaner und die Israeli machen. Man kann nur hoffen, dass hier diese doppelten moralischen Standards jetzt auffliegen und dass die Leute zur Vernunft kommen und aufhören, da mit diesem falschen Moralismus sich politisch zu verrennen, mit dem Resultat, dass eben dieser Ukraine-Krieg jetzt am Laufen gehalten wird durch Waffenlieferungen. Warum sagt jetzt die EU, man müsse sofort mit dem Iran diplomatisch versuchen, das beizulegen? Warum sagen sie nicht das Gleiche mit Russland, obwohl ja hier übereinstimmende Muster, Ähnlichkeiten nicht zu übersehen sind. Kaya Kallas, ja eben, Iran must not be allowed to develop a nuclear weapon, hat sie da getwittert, geixt, as it would be a threat to international security. Ja, aber eben, wenn die Russen sagen, es darf nicht sein, dass die Ukraine zum NATO-Stützpunkt wird und auch von Ultranationalisten regiert wird, und das können wir doch nicht zulassen, dann werden die Russen mit ganz anderen Maßstäben da bewertet und beurteilt. Das ist übrigens auch interessant. Die Unabhängigkeitserklärung damals der Ukraine 1991, da hieß es auch explizit, dass die russischsprachige Bevölkerung nicht diskriminiert werden dürfe und dass alle Sowjetbürger, also UdSSR-Bürger, dass die gleichzeitig zu ihrer ukrainischen Staatsbürgerschaft auch die UdSSR-Staatsbürgerschaft hätten. Und wer ist der Rechtsnachfolger der UdSSR? Ja, das ist eben Russland. Mit anderen Worten, das ist dann auch der Hintergrund jenes Putin-Satzes in St. Petersburg, der jetzt skandalisiert wird. Er hat das erklärt in dieser Schlussveranstaltung. Er hat gesagt, ja, in rechtlicher Hinsicht ist die Ukraine sozusagen Teil von uns, ja, weil er eben rekurriert hat auf diese Unabhängigkeitserklärung damals, in der es klar fixiert wurde, dass die UdSSR-Staatsbürger der Ukraine eben zwei Pässe hätten. Und Russland als Rechtsnachfolger hat deshalb aus seiner Sicht eine gewisse Berechtigung, wenn sie sagen, ja, die Ukraine gehört eigentlich zu uns. Das muss man in diesem Zusammenhang sagen. Und Putin hat aber auch hinzugefügt, dass Russland immer bereit gewesen sei, die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine zu akzeptieren, aber eben auf der Grundlage dieser Charta von 1991. Aber das wird jetzt in unseren Medien dermaßen wieder ausgeschlachtet, einseitig dargestellt, aus dem Zusammenhang gerissen. Make Switzerland neutral again, und versuchen wir alle ein etwas neutraleres, faireres Urteil über außenpolitische Vorgänge zu erlangen. Mehr Demut, weniger Hochmut, Demut statt Hochmut in der Bewertung von Vorgängen, für die uns doch jetzt eben da, wir Kleinstaatler, das Vorstellungsvermögen etwas fehlt. Aber eben, um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Der berühmte Satz von Henry Kissinger. Die Welt schaut gebannt auf Teheran. Wie beantwortet Iran den Kriegseintritt der USA? In den Schweizer Medien stellt man sich die Frage, wie lange noch halten da die Mullahs durch, sind angeschlagen. Die NATO-Staaten sind sich einig bei Verteidigungsausgaben, 5% des Staatshaushalts. Diese Woche NATO-Gipfel mit Mark Rutte, das wird natürlich auch mit großer Beachtung verfolgt werden. Auch der amerikanische Präsident Trump hat sich da angemeldet. Wie Netanyahu Trump für die Militärschläge gewann, Trumps Krieg und so weiter, das sind so etwas die Schlagzeilen in den deutschen Medien. Auch hier reden wir weniger von den Leuten, reden wir von den nationalen Interessen. Ich habe versucht, eingangs das darzustellen. Ich glaube auch nicht, dass es so viel Überzeugungsarbeit gebraucht haben dürfte jetzt von Seiten Netanyahus, weil eben die USA auch auf der Feindesliste der Iraner stehen und umgekehrt. Und deshalb sind hier ähnliche Interessen, ähnliche Sicherheitsinteressen vorhanden. Die Amerikaner übrigens haben bereits angekündigt, selbstverständlich sei man bereit, die Diplomatie fortzuführen. Und Donald Trump in der ihm eigenen Art hat bereits getwittert, schon am Sonntag, Samstag, also dass die Militärschläge von größter Präzision gewesen seien. Nur die Amerikaner seien in der Lage, solche Angriffe erfolgreich durchzuführen. Man werde da auch jetzt nicht auf einen Regimewechsel abzielen, sondern man habe einfach diese Nuklearanreicherungsanlagen im Visier gehabt. Also da eine etwas andere, weniger ausgreifende Zielsetzung als Israel. Israel hatte gesagt, wir möchten das Regime wechseln. Die Amerikaner hätten sicherlich nichts dagegen, aber sie hüten sich, das gewissermaßen jetzt als Zielsetzung zu erklären. Interessant auch Russland und China, die halten sich ziemlich zurück. Putin hat in St. Petersburg gesagt, ja, wir unterstützen Israel, wir sind befreundet mit Israel, aber wir sind auch befreundet mit dem Iran. Und wir unterstützen den Iran in seinen legitimen Interessen und dazu gehöre die friedliche zivile Nutzung der Kernenergie. Das ist interessant und der iranische Außenminister ist jetzt ja nach Moskau geflogen, um sich da mit den Russen zu unterhalten. Zurückhaltung, also die Chinesen und die Russen wollen sich nicht anlegen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, weisen aber meines Erachtens zu Recht darauf hin, dass natürlich das Völkerrecht ganz massiv verletzt wurde. Aber eben auch da wieder doppelte Maßstäbe, während man den Russen die mutmaßliche Verletzung des Völkerrechts, ich bin kein Schiedsrichter des Völkerrechts, wir alle sind es nicht, wenn man den Russen das nun seit Jahren um die Ohren schlägt, den Angriffskrieg, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, ja, dann müsste man konsequenterweise die gleiche Rhetorik jetzt auch gegenüber den Vereinigten Staaten und Israel anwenden, das macht man aber nicht. Ich plädiere dafür, diese Rhetorik sowieso zurückzufahren. Das Völkerrecht ist ein Ideal. Ich bin auch für das Völkerrecht, wobei das Völkerrecht gar nicht von den Völkern gemacht wird, sondern meistens von nicht gewählten Funktionären. Aber ich bin auch dafür, dass man versucht, diesen Dschungel der Raubtiere einigermaßen rechtlich einzuhegen. Aber Tatsache ist eben tragisch, dass Kriege eine Realität sind. Sie gehören zum Repertoire der Realpolitik. Und deshalb muss man die Interessen anschauen der daran beteiligten Länder und auf der Grundlage der Berücksichtigung dieser Interessen. Und dazu gehören eben ausdrücklich auch die russischen Sicherheitsinteressen. Nur so kann man einen Frieden finden. Und im Nahen Osten sind die Sicherheitsinteressen die. Die Israeli wollen nicht, dass die Iraner eine Atomwaffe bekommen. Das wollen die Amerikaner auch nicht. Ist das völkerrechtlich abgestützt? Nein. Ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker? Nein. Die Iraner hätten ja letztlich alles Recht, auch eine Atombombe zu bekommen. Aber eben diese Grundsätze sind dann am Schluss nicht entscheidend, sondern es geht dann eben um die nationalen Sicherheitsinteressen, die auch im Nahen Osten da und selbstverständlich auch die geopolitischen Energieinteressen, die da eine Rolle spielen. Darüber kann man lamentieren, dagegen kann man moralisieren, aber das bringt nichts. Man muss Außenpolitik als Interessenpolitik auf der Grundlage der Wirklichkeit anschauen und nicht irgendwelche Wolkenschiebereien bedienen in diesem Zusammenhang. Ja, meine Damen und Herren, das sind ein paar Gedanken zu diesen außenpolitischen Fragen. Wir werden uns dann, wenn es die Situation zulässt, in den kommenden Tagen noch etwas stärker mit der deutschen Innenpolitik auseinandersetzen. Vielleicht nur eine Bemerkung dazu. Der deutsche Kanzler, jetzt auch da der Außenminister Wadepool, die sind sehr intensiv jetzt da außenpolitisch zugange und mischen sich da ein und es gibt auch Widersprüche zwischen den beiden. Der Kanzler sagt dies, der Außenminister nuanciert ein bisschen etwas anderes. Ich stelle mir einfach die Frage in diesem Zusammenhang, ist es eigentlich für Deutschland, im nationalen Interesse Deutschlands, so wichtig, dass jetzt die Außenpolitik diese Priorität hat? Müsste nicht die Innenpolitik in Deutschland eine viel größere Priorität haben? Stichwort Migration, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, Stichwort Infrastruktur, Stichwort Sicherheit im öffentlichen Raum. Das wären doch die Prioritäten. Und ich werde den Eindruck nicht ganz los, dass da die deutschen Politiker die Außenpolitik auch etwas benutzen, um sich da von den schwierigen auch innenpolitischen Problemen zu entfernen, um sich da quasi eine Art Realitätsflucht in die Außenpolitik, in die höhere Sphäre, wo ja die Welt jetzt auch nicht darauf gewartet hat, was die Deutschen zu berichten haben. Also da sind die Deutschen, haben sie vielleicht noch nicht ganz realisiert, die deutschen Politiker, dass sie mittlerweile Politiker eines relativen Kleinstaats sind, wie die Schweizer, aber eben die Versuchung, sich auf dieser internationalen Bühne immer wieder groß aufzuspielen, die ist da. Ich würde in Deutschland eher dazu raten, sich verstärkt auf die Innenpolitik zu konzentrieren und nicht auch noch seinen Senf dazu zu geben, was jetzt außenpolitisch läuft, sich für den Frieden, für Diplomatie, für Verständigung, für die Berücksichtigung der nationalen Interessen aller Beteiligten einzusetzen, aber mischt euch nicht in fremde Händel ein. Vielleicht fast ein bisschen make Switzerland neutral again. Sie sehen, ich bin unentrinnbar Schweizer und kann nicht aus meinem schweizerischen Neutraldenken hinaus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Freue mich, Ihnen aus den Vereinigten Staaten zu berichten. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen und ja, abonnieren Sie Weltwoche Deutschland, www.weltwoche.de oder im App Store Weltwoche Deutschland. Ich melde mich zurück und Ihnen einen schönen Start in die neue Woche.